Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Auf den verschiedenen Streaming-Diensten gibt es die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Jetzt auch neu auf Spotify, wo du mit einem Klick eine Sternebewertung abgeben kannst. Ich freue mich über eine Bewertung von dir und danke dir sehr für deine Unterstützung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast den Luca begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Freue mich auch.
Und dann starten wir auch direkt mit der allerersten und allseits bekannten Frage. Wer bist du?
Ich bin der Luca und ich möchte anderen Menschen durch meine Lebenserfahrung mehr Mut auf den Weg geben.
Was bedeutet für dich Mut?
Mut bedeutet für mich, dass du einfach du selbst bist und nicht daran denkst, was andere Leute eben sagen, sondern dass du dein Leben lebst ohne den Einfluss von anderen Meinungen.
Das klingt ganz danach, als hättest du damit Erfahrungen gemacht. Wie ist es denn gerade mit deinem Leben und dem du selbst sein können?
Also jetzt fühlt es sich richtig an. Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, wäre das noch nicht der Punkt gewesen.
Wir können ja dann gleich nochmal, wenn du magst, an den Punkt springen, wo du sagst, da war es noch nicht richtig. Mich würde aber tatsächlich interessieren, was für dich richtig heißt. Jetzt fühlt es sich richtig an.
Das ist eine gute Frage und auch sehr individuell zu beantworten. Für mich fühlt es sich richtig an. Ich weiß heute, dass ich noch nicht angekommen bin, da wo ich hin möchte. Aber es fühlt sich richtig an, weil ich zufrieden mit mir selbst bin und mich auf dem richtigen Weg befinde. Das sagt mir mein Gefühl. Also dadurch sage ich, dass es sich richtig anfühlt, genau.
Woran merkst du, dass du zufrieden bist?
Weil ich angefangen habe, loszulassen in dem Sinne, was andere Menschen eben gesagt haben mit diesem, du musst es so machen, du musst so und so agieren und du darfst nicht das machen. Also gerade dieser Einfluss von außen, wie ich mich zu verhalten habe.
Ja, der scheint lange dein Leben ein Stück weit oder vielleicht ein größeres Stück weit bestimmt zu haben.
Ja, also eigentlich müsste ich sagen, von klein auf. Also es hat bei meinen Eltern angefangen oder bei meiner Familie, sage ich mal so, und ging weiter über Freunde, über Beziehungen. Also das hat sich sehr, sehr lange gezogen. Arbeit spielt da auch eine Rolle. Also ich war 13 Jahre lang in einem Unternehmen, wo es mehr oder weniger nicht anders war. Also man hat mir immer wieder gesagt, du musst dich so und so verhalten. Auf die Art und Weise, wenn ich das kurz beschreibe, dann heißt es, du darfst nicht du selbst sein, sondern du musst so arbeiten, wie es eben die anderen auch machen. Und das war halt nicht das Ziel von mir, um weiterzukommen im Leben.
Kannst du sagen, was so etwas Typisches war, was du schon, ne, du hast gerade gesagt, frühzeitig hast du das schon von deiner Familie so mitbekommen, was so etwas Typisches war, was sie zu dir gesagt haben?
Okay, dazu muss ich sagen, dass meine Familie streng katholisch ist und italienisch. Jetzt, ich nehme mal ein bisschen meine Mama raus, aber eigentlich, wir kommen aus Italien, aus einem Dorf. bei dem es halt eben wichtig ist, dass man nach außen hin erfolgreich ist und keine Krankheiten hat und so weiter und so fort. Und da kommt halt eben tatsächlich meine Schwerhörigkeit ins Spiel. Der eine oder andere hört es auch im Podcast wahrscheinlich durch meinen Sprachfehler, den ich habe. Fakt ist, dass ich halt meine Mama und mein Papa, die sind sehr, sehr lange mit mir von Arzt zu Arzt, weil die gemerkt haben, dass ich manchmal auf meinen Namen nicht reagiere. Und eine Ärztin dann mit 6 Jahren dann, also das hat mit 3 angefangen und mit 6 Jahren hat die dann tatsächlich die Schwerhörigkeit festgestellt. Und dann habe ich meine Hörgeräte bekommen. Und ab dem Punkt ging es auch los, dass damals mein Papa immer gesagt hat, tu deine Haare über deine Ohren, damit auch niemand sieht, dass du Hörgeräte hast.
Ach
Jetzt
Gott.
wird sich natürlich der eine oder andere fragen, warum deine Haare über deine Ohren. Ich habe damals halt lange Haare gehabt und wollte einen Zopf haben. Und das durfte ich in dem Moment nicht.
Weißt du noch, wie es dir damit ging?
Ich habe ehrlich gesagt nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, das, was meine Eltern sagen, das ist richtig. Das muss so sein. Und habe nie hinterfragt, warum mein Papa genau das wollte. Ich habe zwar die Blicke von meiner Mama immer wieder mal gesehen, dass sie auch so ein bisschen schockiert geguckt hat. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber ich habe das nie hinterfragt. Aber einfach nur, weil meine Mama, wenn ich mal was gefragt habe, meistens eine Erklärung dafür hatte. Zum Beispiel, wenn es darum ging, wenn wir zum Arzt gegangen sind und eine Blutabnahme anstand, dann hat sie als Beispiel zu mir gesagt, wir gehen jetzt zum Arzt und dann gibt es einen kleinen Piekser, das tut ganz kurz weh, aber dann ist alles wieder gut. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich beim Arzt nicht geweint habe. Und aus diesem Grund habe ich dann auch nicht wirklich hinterfragt. Und wenn ich dann gesagt habe, warum guckst du so komisch? Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gefragt habe. Dann bin ich mir ganz sicher, dass meine Mama immer eine plausible Erklärung dafür hatte.
Also, aber du weißt, dass es irgendwie damit losging. Du hast ja gesagt, dieses fremdbestimmt zu sein, dass dir gesagt wurde, wie du dich zu verhalten hast, dass das irgendwie schon damit losging, als du 6 Jahre alt warst.
Genau.
Wie hat sich das so fortgeführt? Was ist so für dich besonders stark in Erinnerung geblieben?
Also, es ging weiter damit, dass ich, wenn wir am Meer waren in Italien, dann wollte ich immer in der Badehose rumspringen. Und irgendwann, so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich schätze mal zwischen 7 und 9 Jahre kam dann meine Tante und meinte dann, du darfst bald nicht mehr mit der Badehose rumlaufen. Du musst rumlaufen wie jedes andere Mädchen und du brauchst ein Bikini. Und es war ja auch, irgendwann kamen ja auch dann die Brüste und mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Und es ging dann weiter, jetzt gibt es halt einen größeren Sprung. Dann mit 16 ungefähr hatte ich einen Freund, weil meine Familie hat gesagt, so, jetzt wird langsam Zeit, dass du auch mal einen Kerle an deiner Seite hast und so. Und ich war tatsächlich 1,5 Jahre mit ihm zusammen, aber der Gedanke war immer da, dass es nicht das Richtige ist. Und für mich war dann die Erklärung, okay, vielleicht stehe ich auf Frauen. Und ich habe darüber auch tatsächlich mit meinem Freund geredet gehabt und habe gesagt, mich würde es extrem reizen, meine Frau zu küssen. Und ich sag mal so, sein Fehler in Anführungszeichen war damals, dass er das zugelassen hat in der Beziehung.
Warum war das ein Fehler?
Ein Fehler nicht, dass ich den Fehler hatte, sondern ein Fehler, weil ich ihn damit verletzt habe.
Ah, okay.
Also Fehler in dem Sinne, hätte er damals die Beziehung beendet, dann hätte ihn das vielleicht nicht so sehr getroffen, wie dass ich mich damals mit einer Frau getroffen habe und dass dann was gelaufen ist und für mich klar war, dass das der richtige Weg ist und ich mich dann natürlich gegen ihn entschieden habe. Die Beziehung mit der Frau war nicht von Dauer, also das war im Endeffekt ihrerseits so, ja, ich will die erste Person sein, die eben diese Frau geküsst hat, so auf die Art und Weise. Und das ging auch wirklich nur 2 Monate oder so. Und für mich ist es natürlich schlimm gewesen, weil das dann zu Bruch ging. Aber längerfristig gesehen, also wenn ich jetzt zurückblicke, war das auch niemals eine Beziehung von Dauer, weil sie lesbisch war. Und ich habe nach und nach gemerkt, dass es nicht das ist, also dass ich nicht auf lesbische Frauen stehe, sondern auf heterosexuelle Frauen.
Das ist ein ganz schöner Sprung. Also so gedanklich hänge ich noch an der Zeit, in der du 7 bis 9 Jahre hattest du gesagt, und deine Familie dir sagt, naja, also jetzt kannst du eigentlich nicht mehr lange so rumlaufen.
Genau.
Und dein Wunsch war, und ich kann mir auch vorstellen, du darfst mich da gerne korrigieren, so als in diesem kindlichen Sein gar nicht zu verstehen, ja, warum darf ich das denn jetzt nicht?
Ja, also da gibt's auch einen Punkt. Da war ich 3 Jahre alt und das erzählt mir meine Mama immer wieder und da muss ich immer wieder schmunzeln. Da war ich 3 Jahre alt und ich war im Garten und ich habe einen Cousin und er kann halt im Stehen pinkeln. Und dann habe ich im Garten die Hose runtergezogen und meine Mama hat vom Küchenfenster das gesehen und hat mich gerufen und hat gesagt, was machst du da? Und ich habe gesagt, guck mal, ich kann pinkeln wie, ja. Und jedenfalls hat sie natürlich gelacht. Witzigerweise, jetzt wo du es ansprichst, mein Papa war zwar sehr konservativ, aber wenn es darum ging, um Klamotten kaufen, wollte ich immer in die Jungsabteilung und mein Papa hat es immer zugelassen. Und meine Mama wollte mich eher in ein Kleidchen reinstecken.
Ah, okay. Also gab es denn irgendwann so eine klare Richtung oder hat sich das so fortgeführt, dass es einerseits dein Papa, der das zugelassen hat, und deine Mama, die andererseits aber gesagt hat, aber hier, sie möchte dich gerne in einem Kleidchen sehen. Wie ist es so irgendwann, ist es übereingekommen oder war dann irgendwann ganz klar, so mit dem vielleicht so in der Pubertät oder so, das ist jetzt die Richtung, die du zu gehen hast? Wie kann ich mir das vorstellen?
Meine Mama hat bei der Kommunion dann akzeptiert, dass ich definitiv nicht in ein Kleid gehen wollte. Und dann haben die mir auch einen Hosenanzug genäht. Und es war also für meine Mama furchtbar. Die hat immer wieder gehört von den anderen Eltern, ja, du kannst doch dein Kind nicht in einen Kommunionanzug stecken, weil alle Mädchen haben doch ein Kleid. Und letztendlich war es dann so, dass ich was Besonderes war, weil das natürlich richtig schön war, dass ich das einzige Mädchen war im Hosenanzug. Und ich glaube, da hat dann angefangen, wo meine Mama sich auch ein bisschen abgefunden hat damit. Und sie hat mir dann schon immer wieder so geholfen. Sie hat halt den Mittelweg immer versucht zu finden zwischen das die Klamotten kein Geschlecht hatten, sage ich jetzt einfach mal, ja.
Also das klingt einerseits danach, als hätten deine Eltern, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, gerne das Mädchen noch behalten
Ja.
und haben trotzdem aber andererseits versucht, deinen Wünschen so ein Stück weit gerecht zu werden. War das so?
Ich würde sagen, ja.
Wie geht's dir damit? Also ich habe jetzt auch gerade so gedacht, deine Mama bekommt von außen die Rückmeldung, das kannst du doch nicht machen, das Mädchen in einen Hosenanzug zu stecken, und näht aber andererseits einen Hosenanzug für dich.
Ich habe mir darüber absolut keine Gedanken gemacht. Also, es gibt viele Dinge im Leben, wo mich die Leute fragen, wie das bei mir eigentlich war, also wie ich mich persönlich da gefühlt habe. Und oft passiert mir, dass ich da absolut, ich habe einfach gemacht, ich dachte, okay, ich darf das jetzt und fertig. Also, genau.
Gibt es ein Gefühl, was du aus dieser Zeit, sagen wir mal, der Pubertät rum, du hast Kommunion gesagt, gibt es da ein Gefühl, was dir noch besonders stark präsent ist?
Ja, das Gefühl, nicht mehr zu Hause leben zu wollen.
Oh.
Ich würde mal sagen, das hat angefangen mit 15 rum, dass ich, meine Eltern, die haben mich super erzogen, ja, aber die haben mir auch teilweise den Freiraum weggenommen, indem ich immer um 21 Uhr zu Hause sein musste, während andere Leute bis Mitternacht durften. Und dann durften die Freunde nicht bei mir schlafen oder ich durfte nicht bei denen schlafen. Und mit 17 wollte ich von zu Hause abhauen und wollte zu meiner besten Freundin. Und habe mehr oder weniger so einen Abschiedsbrief geschrieben, aber nicht in dem Sinne, dass mein Leben keinen Sinn mehr macht, sondern in dem Sinne einfach, dass ich das nicht mehr möchte.
Ja.
Zum späteren Zeitpunkt, also ich habe denen nochmal eine Chance gegeben, aber zum späteren Zeitpunkt habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt. Und dann habe ich auch, wo sie im Urlaub waren, habe ich meine Sachen gepackt und hab denen nur noch den Computer da gelassen, weil mein Papa ganz laut geschrien hat, den Computer darf ich aber nicht mitnehmen. Und den habe ich schön in die Mitte vom Raum gestellt. Mein Zimmer war komplett leer und ich war weg.
Kannst du dich noch erinnern, wie es dir damit ging?
Ja, also ich kann mich auch noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 19 Jahre alt und bin dann zu meiner Bezugsperson gezogen. Ich habe alles mit einer damaligen Freundin in mein Cabrio gepackt und bin sogar die Matratze, also es war nicht ganz legal, was wir gemacht haben, aber die Matratze, die so groß war, habe ich im Cabrio reingepackt und habe alles mit rübergenommen. Und dann habe ich gedacht, wow, so fühlt sich Freiheit an. Ob es jetzt das Richtige war, weiß ich nicht. Aber in dem Moment habe ich gedacht, jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich machen, was ich möchte.
Ich habe auch gerade so, als du das erzählt hast, habe ich gemerkt, wie ich einmal so tief durchgeatmet habe. Also ich hatte so den Gedanken, das erste Mal ist so dieser ganze Druck weg und die ganzen Menschen, die mir die ganze Zeit sagen, was ich zu tun habe, die auf mich einreden. Und das erste Mal,
ja,
so klingt es.
Definitiv, das kann ich nur bestätigen. Das war genau der Punkt. Dass es natürlich dann weiterging, das wusste ich natürlich nicht, aber letztendlich war das der erste Schritt in die Freiheit.
Du hast gerade gesagt, ich wusste nicht, dass das dann weiterging. Was meinst du damit?
Also ich bin ja dann mit 19 zu meiner Bezugsperson gezogen, die eigentlich kaum zu Hause war. Also ich habe mehr oder weniger die Wohnung für mich alleine gehabt und habe gelernt, selbstständig zu werden einfach auch. Und das war eine super Hilfe für das, dass ich dann nach circa einem Jahr dann tatsächlich ausgezogen bin und eine eigene Wohnung hatte. Das war aber das Ziel. Also sie hätte mich gern länger da behalten, aber ich wollte auf eigene Beine stehen. Und dann kam halt später irgendwann auch ein Bruch zwischen meinem Freundeskreis und mir. Und ich dachte, okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und dann kam tatsächlich noch ein weiterer Bruch zwischen einer Freundin. Ich hatte dann noch diese eine Freundin, mit der ich 10 Jahre lang befreundet war, die mich auch hintergangen hat. Und dann hatte ich niemand mehr. Dann stand ich alleine da. Und das war ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, also entweder du rastest jetzt oder du machst hier einen Cut und das war's dann.
Das klingt äußerst schmerzhaft. Also, na, wie du das gerade beschreibst, der Bruch deines Freundeskreises und dann noch dieser 10-jährigen Freundschaft, das klingt schmerzhaft.
Das war sehr schmerzhaft, definitiv. Aber ich muss auch sagen, rückwirkend betrachtet bin ich dankbar für diese 2 Brüche, weil das hätte mich sonst niemals dahin gebracht, wo ich heute bin. Das hat mich deutlich, also eine mega Erfahrung. Es gibt nicht umsonst diesen Spruch, auch wenn er richtig schlimm klingt, was ich nicht umbringt, macht dich noch stärker. Und es ist tatsächlich so. Also ich würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich noch mal rückgängig, ob ich den Weg noch mal gehen würde, dann würde ich den wieder gehen. Definitiv.
Was glaubst du, wie hast du es damals geschafft? Du hast gerade selber gesagt, dich zusammenzuraffen, aber wie hast du es geschafft, ja, weiterzugehen, weiterzumachen?
Also ich saß da in meiner Wohnung, also auf der Terrasse, und habe geweint, wirklich, was Zeug hält. Ich hab früher viel geweint, was ich heute gar nicht mehr mache. Auf jeden Fall saß ich da und wahrscheinlich, also ich würde sagen, das war Schicksal. Ich war auf YouTube unterwegs und da gab es so einen Typen, der heißt Tobias Beck. Und der hat über Menschentypen geredet und hat gesagt, dir wird es nie wieder langweilig sein, wenn du diese 4 Menschentypen kennst. Und ich musste so lachen bei diesem Video und habe das mindestens 3-mal angeguckt, bis ich dann alle Worte von ihm im Kopf selber wiedergeben konnte. Und dann habe ich gesagt, gerade den Typen, den muss ich mal live sehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und auf einmal waren da Leute, die waren alle super gut drauf. Natürlich, es kann auch eine Momentaufnahme sein, aber das ist ja das Ziel von dem Seminar, dass man natürlich auf die positive Emotionen und so. Und da war dann so ein Moment, so eine Übung, wo ich alles Leid auf dem Styroporbrett geschrieben habe. Und dann durfte ich das kaputt machen im Anschluss. Und ab dem Punkt war für mich das Ganze beendet. Und dann ging mein Leben richtig los.
Es war wie so ein Abschiedsritual.
Genau, richtig.
Ja. Also ich bin innerlich hängen geblieben dabei, dass du ganz viel geweint hast zu dem Zeitpunkt. Innerlich habe ich so gedacht, toll, dass der Schmerz raus durfte und die Traurigkeit oder was auch immer da mit in Verbindung stand. Und dann hast du gesagt, das mache ich heute gar nicht mehr. Was glaubst du, warum ist das so?
Das liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass ich Testosteron bekomme und dass das vielleicht auch, das ist meine Vermutung, natürlich durch das, dass ich den Weg jetzt gegangen bin, in meinem Körper mich jetzt richtig zu fühlen, macht es mich natürlich selbstbewusster und das bringt mich dann auch nicht zu den Punkten, dass ich wegen Dinge heule. Also teilweise berühren mich die Dinge gar nicht mehr. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hater-Kommentar kommen würde bei mir, dann würde ich denken, ja gut, dem geht's so wie mir damals ging, der hat jetzt gerade momentan nichts anderes zu tun, als im Internet irgendeinen Hass zu verbreiten. Und damals hätte ich nie so gedacht. Damals hätte ich gedacht, boah, warum macht er sich über meine Sprache lustig oder was auch immer. Und dieses Emotionale in dem Sinne ist weg, finde ich natürlich einerseits auch schade, weil ich manchmal auch meiner Frau gegenüber nicht immer die kompletten Gefühle zeigen kann. Aber das hat es aus mir gemacht und das habe ich auch so akzeptiert, dass es auf mich zukommt. Und ja, vielleicht gibt es auch manchmal Momente, wo ich sage, ach, jetzt würde ich gern heulen oder weinen, aber das geht halt leider nicht.
Ich würde gerne einen Gedanken mit dir teilen, wenn ich darf, den ich gerade dazu hatte.
Sehr gerne.
Ich habe gerade so gedacht, dass du ja, korrigier mich, wenn ich da in der Sprache nicht das richtig formuliere, dass du jetzt eine andere Person bist. Also du fühlst dich jetzt in deinem Körper wohl. Du bist jetzt die Person, die du gerne sein möchtest. Und die andere hast du ja wahrscheinlich so nach und nach verabschiedet. Ist das so?
Schwierige Frage. Also ich finde, dass ich damals eine Rolle gespielt habe, die ich gar nicht bin. Also so würde ich das beschreiben.
Dass du diese Rolle eher abgelegt hast.
Genau, genau.
Okay, und jetzt habe ich so gedacht, was die Gefühle angeht. Naja, bei der Rolle war das vielleicht klar, welche Gefühle die hat. Und es hat sich irgendwann so eingespielt. Und jetzt durch dieses, jetzt habe ich die Rolle abgelegt, bist du vielleicht noch dabei, diese Gefühle wieder zu entdecken, dass du die vielleicht jetzt auf deinem Weg nochmal neu kennenlernen darfst.
Das ist ein schöner Gedanke, den ich sicherlich definitiv mitnehmen werde. Vielleicht kommt es und das wäre natürlich richtig schön. Also, was ich dir noch sagen kann, was meine Mama heute noch sagt und immer wieder gesagt hat, ich bin ein Mensch, wenn ich etwas will, dann mache ich das auch und dann ziehe ich das komplett durch. Also das ist definitiv etwas, was ich immer mitgenommen habe, auch hoffentlich von der alten Rolle weiterhin mitgenommen habe, weil das ist ein Punkt, das Merkmal habe ich und da kommen wir auch auf den ersten Satz zu sprechen, den ich gesagt habe, mit diesem Mut, das Zeug zu haben, einfach das Ganze durchzuziehen, was man auch wirklich vorhat, ja.
Ja, dabei habe ich gerade gedacht, dass es bestimmt auch anstrengend ist, sehr anstrengend und kräftezehrend. Woher nimmst du deine Kraft?
Wenn ich dir diese Frage beantworten könnte, also das würde ich auch gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir leider nicht beantworten. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Für mich ist das auch eine Selbstverständlichkeit, wenn meine Frau zum Beispiel jetzt sagt, boah, das verletzt mich ganz arg. Das verstehe ich manchmal nicht. Also dann sitze ich da und habe absolut kein Verständnis, warum die das jetzt so an sich ranlässt. Vielleicht liegt es an der Lebenserfahrung. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an den ganzen Brüchen, die ich hatte, wo ich sage, nee, das gibt nicht mehr. Ich habe gewisse Regeln in meinem Leben und diese Regeln breche ich für mich selber einfach nicht.
Also ich hätte jetzt einfach gedacht, das liegt vielleicht daran, dass wir Menschen einfach so unterschiedlich sind und für manche Dinge einfach Verständnis haben in unserer Realität, Wirklichkeit und für andere eben schwieriger. Aber ich glaube, das ist einfach liegt daran, dass wir so unterschiedlich sind.
Also wenn ich jetzt aber in die Rolle zurückdenke, würde ich meine Frau verstehen. Dann würde ich wahrscheinlich mit meiner Frau da sitzen und auch weinen.
Das finde ich spannend, weil das klingt ja so, also ich stolper da gerade so ein bisschen gedanklich drüber, weil das würde ja bedeuten, korrigier mich, wenn das jetzt nicht stimmig ist, aber wenn man ein Geschlecht ist, dann versteht man den anderen besser, als wenn es nicht so ist. Und dem würde ich tatsächlich widersprechen.
Wenn ich im anderen Geschlecht bin, verstehe ich sie besser. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, wenn du jetzt noch in der Rolle wärst, in dem, sagen wir mal, jetzt anderen Geschlecht, dann würdest du deine Frau besser verstehen. So klang das jetzt eben.
Eine schwierige Frage, wo ich einerseits sagen würde nein, weil ich ja das andere Geschlecht ja auch kenne, weil ich ja 7 Jahre lang in diesem Geschlecht war.
Ja.
Andererseits wiederum könnte ich das bestätigen, weil ich auch anders denke. Also mittlerweile. Ich habe natürlich war das auch innerlich irgendwo verankert, auch so ein bisschen, die ersten Anzeichen und so. Aber es gibt Dinge, wo ich wirklich diese Rolle eines Mannes auch eingenommen habe, was ich aber wiederum nicht möchte, weil ich auch, wenn wir jetzt auf non-binäre Personen sprechen oder so, ich möchte auch der Welt zeigen, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Also, dass es keine fixe Rollen gibt, weil ich möchte nicht das weitergeben, was meine Eltern mir weitergegeben haben, im konservativen Sinne, ja.
Ja, deswegen bin ich, glaube ich, über diesen Satz gestolpert, als du gesagt hast, in der Rolle, in deiner ehemaligen Rolle, würdest du mit deiner Frau wahrscheinlich auf der Couch sitzen und mit ihr weinen können. Deswegen bin ich, glaube ich, darüber gestolpert vorhin.
Ja, jetzt bringst du mich in Verlegenheit.
Ja. Entschuldigung.
Nee, alles gut, alles gut. Ich meine, ich finde es auch mega interessant, dieses Gedankenspiel. Ja, das stimmt. Das stimmt, was du sagst. Und ich weiß auch nicht, was ich weiter dazu sagen soll.
Aber dann kannst du ja vielleicht nachvollziehen, warum ich vorhin so gestolpert bin. Mhm. Also das war ja, ne, das hätte ja auch nur meins sein können, wo du jetzt sagst, nee. Genau, aber das ist, finde ich, total wichtig und gut, dass du das auch sagst, dass wir das halt auch nicht so weitergeben, wie wir es eben gelernt haben und dafür offener sind und das auch als selbstverständlich annehmen und eben nicht in diese Kategorien denken. Ich hatte noch überlegt, als du so von Rollen gesprochen hast und deinen Gefühlen, habe ich so gedacht, und auch damit, dass du ja dich immer zusammengerissen hast, auch immer deinen Weg gegangen bist, dann habe ich so gedacht, gibt's einen Luca, der auch schwach sein darf, der verletzlich ist?
Ja, den gibt's.
Ja? Ja?
Und den gab's vor allem am 11. September 2020, als ich meiner Frau beim Standesamt das Ja-Wort gegeben habe.
Oh, habe ich Gänsehaut.
Ja, also es wird auch jetzt im September werden wir auch groß heiraten und da wird der emotionale Luca definitiv wieder kommen. Mhm. Es gibt auch manchmal Momente, wo ich jetzt zum Beispiel auch unterwegs bin mit meiner Frau, ganz, ganz selten, oder auch wenn ich mal mit meiner Frau irgendwas anschaue im Fernsehen, was jetzt emotional ist, wo dann tatsächlich was kommt. Und aber ich weiß auch, dass ich bei meiner Frau schwach sein darf. Also, dass es total in Ordnung ist.
Ja.
Ich bin selber die Blockade und sage, nee, ich darf nicht sein. Aber ich weiß, dass ich bei meiner Frau wirklich. Und wenn jemand stärker ist als ich, dann ist es meine Frau, definitiv. Was das
angeht. Das ist ein schönes Kompliment. Du hast gerade gesagt, nee, ich darf das nicht sein.
Ja.
Woher kommt das?
Ich kann dir nicht beantworten. Also ich weiß, diese Frage kann ich. Das Einzige, was ich dir sagen kann, aber das ist ja auch irgendwo eine Schuldzuweisung, was ich jetzt nicht so schön finde, Testo. Dass Testosteron mich zu diesem Gedanken gebracht hat.
Zu welchem genau?
Dass ich nicht schwach sein darf.
Okay. Mhm. Weil wir gerade so dabei sind, welche Seite von dir sollen andere Menschen nicht kennenlernen? Oder würden sie vielleicht nicht bei dir vermuten?
Puh. Wow. Also ich denke, dass dadurch, dass ich auch diese Mission habe, anderen Leuten zu zeigen, dass man mutig sein darf, wäre es natürlich, denke ich, nicht sinnvoll, wenn die natürlich jetzt einen verletzlichen Lukas sehen würden. Aber gleichzeitig wäre es richtig, den verletzlichen Luca auch zu sehen.
Der hat dich ja auch stark gemacht, finde ich.
Genau.
Also verstehe ich das richtig, dass es dir schwer fallen würde, wenn du deine Botschaft vertrittst, du darfst mutig sein, dich da gleichzeitig verletzlich zu zeigen.
Ich glaube, es ist aktuell noch eine Herausforderung, aber ich denke auf jeden Fall, dass es der richtige Weg wäre, sich auch verletzlich zu zeigen, dass es auch ganz arg wichtig ist, damit die Leute auch sehen, hey, ihnen ging's genauso.
Ja, was würde das in deinem Fall vielleicht konkret heißen, dich verletzlich zu zeigen? Also das heißt ja nicht immer, dass wir weinen, sondern was würde das vielleicht für dich noch bedeuten? Woran würde ich merken, ach, guck mal an, Luca, der zeigt sich da aber irgendwie von seiner verletzlichen Seite.
Eine Erfahrung von mir zu beschreiben, die ich nur meinem besten Freund oder meiner Frau erzählen würde.
Okay, aber das ist ja schon was sehr Intimes.
Ja, aber ich denke, dass diese Erfahrung, wenn ich die weitergebe, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so, dass er sich gerade in dieser Situation befindet und dass er damit weiterarbeiten kann und sagen kann, der Luca hat geschafft, dann kann ich das auch schaffen.
Okay, das verstehe ich. Also, ich habe jetzt auch gerade gedacht, ne, du hast gesagt von der Mut, du selbst zu sein, also der Mut auch dich verletzlich zeigen zu dürfen.
Ja.
Das ist ja auch ein Weg. Also ich finde auch, Verletzlichkeit heißt ja auch ein Stück weit, ich kann mich nicht mehr schützen. Ich mache mich angreifbar. Ne? Mich kann da jemand in meinem Herzen verletzen. Und dafür versuchen wir uns ja, das ist ja total normal, zu schützen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig zu merken, jetzt ist es noch nicht an der Zeit, aber vielleicht später.
Wobei ich sagen muss, dass wenn ich so drüber nachdenke, auf der einen Seite zeige ich mich ja schon verletzlich, indem ich meinen Weg dokumentiere,
Ja.
aber es verletzt mich nicht, weil ich diese Mission habe, dass es anderen Leuten dass ich damit anderen Leuten helfe. Und wenn jetzt jemand von der Ecke kommt und mich versucht zu verletzen, kann er mich gar nicht verletzen, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich eigentlich Gutes tue. Dass ich 5 Leuten helfe und eine Person kommt, die ich nicht mal kenne, die kein Profilbild hat, wo ich nicht mal weiß, wer das ist, und sagt, ekelhaft, hatte ich heute diesen Kommentar. Und ich habe mir einen Spaß draus gemacht, aber ich weiß ganz genau, dass andere Leute, die auf meinem Weg sind, dass es die mitnehmen würde. Und genau aus diesem Grund habe ich auch auf dieses Kommentar geantwortet. Natürlich polarisiere ich auch. Und wenn ich polarisiere, dann zeige ich mich ja auch irgendwo verletzlich.
Ja, du stellst dich ja damit ganz klar auf die Seite der Menschen, die noch auf dem Weg sind, die die Stärke eines anderen Menschen brauchen, so sehe ich das,
Ja.
die diesen Rückhalt brauchen und die vielleicht auch brauchen, dass sich jemand schützend vor sie stellt und sagt, du pass auf, versuch das nicht so an dich rankommen zu lassen. Ich habe
Ganz
das
genau, da
geschafft
bin ich
und
die
du.
richtige Person dafür.
Ja, mich würde trotzdem mal interessieren. Gibt es eine Person, mit der du dich häufig selber vergleichst? Vergleichen hat ja manchmal so einen negativen Touch, aber den meine ich gar nicht, sondern Vergleichen vielleicht sogar im positiven Sinne eines Vorbildes.
Gerade wollte ich dich fragen, ob du meinst, vorbildmäßig. Und tatsächlich gibt da eine Person.
Mhm.
Vergleichen wäre jetzt sehr, sehr weit hervorgeholt. Mhm. Aber wer wirklich mein Vorbild ist und in seiner Branche wirklich top ist und ich genau das übernehmen möchte, bei mir, bei meiner Mission, das ist mein Chef.
Das ist dein Chef?
Das ist mein Chef, ja.
Also das wäre total schön, wenn du mir den jetzt gerade mal so ein bisschen vorstellen könntest, damit ich so ein kleines Bild von deinem Chef bekomme. Warum der gerade dein Vorbild ist.
Also mein Chef ist, der steht auch in der Öffentlichkeit, darum darf ich auch seinen Namen nennen. Das ist
vielleicht, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wäre es ja vielleicht ganz schön, den Namen jetzt erstmal nicht zu nennen,
okay,
sondern ihn nur zu beschreiben, weil mit so einem Namen entsteht ja schon ein Bild.
Ja.
Und ich finde es immer ganz schön, kein Bild zu haben, sondern sich selber eins zu bauen.
Okay.
Weißt du, was ich das meine?
Ja, sehr gerne, kann ich machen.
Ja, passt das für dich?
Auf jeden Fall.
Okay, super.
Mein Chef ist eine Person, wo angefangen hat als Fotograf, hat er durchgestartet und war auch sehr erfolgreich als Fotograf, als Photoshop-Experte genau genommen.
Mhm.
Und er ist irgendwann weitergegangen. Sein Ziel war es immer und ist es heute immer noch, der Community weiterzuhelfen. Und zwar das, was die Community möchte, das bietet er an. Und er war dann auch eine Zeit lang, also ist er immer noch, Business Coach. Und irgendwann, jetzt kam der Umschwung, dass er gesagt hat, er will mehr Lebensqualität haben.
Mhm.
Und das versucht er, was heißt, er versucht es nicht, sondern der macht es auch, anderen Leuten beizubringen, wie man halt einfach mehr Lebensqualität und mehr Freiheit wieder erlangen kann.
Mhm.
Und da steht ganz groß der Satz, er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen, und anschließend opfert er sein Geld, um Gesundheit wieder zurückzubekommen.
Mhm.
Und das ist eine Mission, die er ganz stark vertritt.
Mhm.
Alle Werte, die er hat, gibt er auch dem Team mit. Und das Team muss ganz klar die To-Dos abarbeiten, das ist keine Frage, aber gleichzeitig darf man auch sich selbst verwirklichen. Und genau das ist das Schöne daran. Und aus diesem Grund bin ich auch sehr, sehr dankbar, bei ihm im Team zu sein, ja.
Ja, und wenn du jetzt noch so, sagen wir mal, 3 bis 5 Eigenschaften herausstellen würdest, welche wären das?
Von ihm?
Ja, die du vielleicht auch besonders schätzt an ihm.
Er ist sehr diszipliniert, introvertiert und gleichzeitig extrovertiert.
Mhm.
Und er ist er selbst.
Er ist er selbst?
Ja.
Woran merkst du das, dass er er selbst ist?
Weil er immer authentisch auftritt. Er hat natürlich, ist er mit Sicherheit bei der Familie ein ganz anderer Mensch, wie wenn er jetzt in den sozialen Medien aktiv ist, definitiv. Mhm. Aber in jeder Rolle, die er ist, ist er authentisch, bin ich ganz sicher.
Mhm. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges im Leben, so seine eigene Authentizität zu finden.
Ja.
Danach zu streben, wie kann ich authentisch zu sein, aber sich auch erstmal die Frage zu stellen, was bedeutet denn das eigentlich für mich, authentisch zu sein? Woran würde ich das denn merken, dass ich authentisch bin, und gleichzeitig auch, was hindert mich vielleicht daran? Woran merkst du, dass du authentisch bist?
Ich denke, wenn es sich im Inneren gut anfühlt, was man ausspricht.
Mhm. Also schon das aussprechen zu können, was ich denke, was ich fühle, und mein Gegenüber daran teilhaben zu lassen.
Ganz genau.
Was ist vielleicht manchmal das Herausfordernde daran?
Ich habe das nicht so betrachtet, dass es herausfordernd ist. Also, wenn ich etwas sagen möchte, was sich für mich gut anfühlt, dann mache ich das auch. Natürlich, vielleicht gibt die eine oder andere Situation, wo ich sage, oh, vielleicht sage ich es jetzt doch nicht, weil dann könnte ich die Person verletzen. Aber das ist, denke ich mal, sehr selten.
Und weil jetzt haben wir gerade über Eigenschaften gesprochen und auch über deinen Chef, der ja so anscheinend ja wirklich tolle Eigenschaften hat. Und auch, dass du gesagt hast, das ist dein Vorbild. Habe ich so gedacht, was gibt es für, sagen wir mal, 3 Charaktereigenschaften, die du bei anderen Menschen am wenigsten leiden kannst?
Unordnung. Also Unordnung ist für mich die Hölle. Weil ich sag immer wieder, vor allem Unordnung im Schrank. Jetzt Unordnung auf dem Tisch finde ich nicht so schlimm wie im Schrank, weil ich definiere das immer so, wer unordentlich im Schrank ist, der ist auch im Inneren unordentlich.
Spannender Gedanke.
Wenn jetzt ein Chaos draußen herrscht, dann ist es für mich, okay, jetzt geh ich mal duschen und dann ist alles wieder in Ordnung oder richte dich im Bad. Also das, was auf dem Tisch unordentlich ist, ist das, was die äußere Erscheinung ist. Und das, was im Schrank unordentlich ist, ist das innere Bild vom Körper, also von uns. So denke ich immer.
Darf ich da einen Gedanken anfügen oder mit dir teilen?
Ja, klar.
Ich habe gerade gedacht, gibt es nicht immer in unserem Leben etwas, was unaufgeräumt ist? Also ich habe gerade so an das Innere gedacht, was in uns so vorgeht oder was auch so im Gehirn abgespeichert ist. Habe ich so gedacht, es gibt doch immer irgendwie was Unaufgeräumtes, oder?
Mit Sicherheit hat jeder diese unordentliche Ecke.
Ja.
Ich finde aber, wenn man schafft, diese unordentliche Ecke sauber zu machen, dann ist man auch, kommt man wieder auf die Authentizität zu sprechen, dann fühlt man sich gut. Wenn alles aufgeräumt ist, fühlt man sich gut. Und wenn man schafft, diese große Herausforderung, diese kleine Ecke auch noch aufzuräumen, dann kommt man wieder an den Punkt von Freiheit.
Also ich hänge noch ein bisschen. Ich hänge da noch so ein bisschen, weil vielleicht sehen wir diese unordentliche Ecke gar nicht. Das ist ein blinder Fleck und vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir die gar nicht sehen.
Ich denke gerade drüber nach, ob ich, gut, wenn es ein blinder Fleck ist, dann weiß ich davon nicht mal was.
Ja, ich will jetzt hier gar keine Überzeugungsarbeit leiten. Nicht, dass du denkst, ich möchte dich alles hier gut, irgendwie überzeugen. Ich habe nur gerade gedacht, dieses Aufräumen und auch immer aufgeräumt sein und alles aufzuräumen, das ist ja auch anstrengend, weil ich ja permanent gucke, wo ist das jetzt alles aufgeräumt, ist das alles an seinem Platz? Und manchmal ist es ja auch okay, alles mal so liegen zu lassen, mal durchzuatmen. Das war so in meinem Kopf.
Genau.
So unsortiert zu lassen, auch mal liegen zu lassen, auch mal zu ruhen. Na, vielleicht weiß ich auch gerade gar nicht, wohin damit, was alles in dem Schrank ist. Vielleicht müsste ich auch mal wieder ausmisten. Dann müsste ich mir aber erstmal Gedanken darüber machen, wohin mit den Sachen, was mache ich damit. Genau, das war noch so, in meinem Kopf ist das noch so rumgeschwirrt.
Also, was ich gerade verstanden habe, ist vor allem das Äußere, was du jetzt beschreibst. Und natürlich kann mal ein Glas 3 Stunden länger dastehen, aber da geht's wieder um das Äußere. Da denkt man zum Beispiel, ja, dann gehe ich halt heute nicht zum Friseur, dann lasse ich die Haare noch ein bisschen länger wachsen und gehe 3 Tage später zum Friseur. Das ist kein Ding. Was ich wiederum denke, ist, bei mir kommt keine Unordnung in den Schrank rein. Das ist auch ein ziemlich kritischer Punkt bei meiner Frau und bei mir. Ich habe alles an meinem Platz, wenn es im Schrank ist. Was draußen ist, bin ich eher der Chaot und meine Frau ist Bei ihr ist lieber so Schublade auf, alles rein und dann ist alles ordentlich. Und bei mir wühlt es einen extremen Chaos aus, wenn in der Schublade jetzt eine Schere ist, die aber in einer anderen Schublade reinkommt oder an einem anderen okay. Platz. Und nur ganz kurz, was ich noch sagen wollte zu dem, gerade in einem Schrank sind zum Beispiel Unterlagen. Mhm. Und bei den Unterlagen ist es bei mir so, dass die erst geordnet in den Schrank reinkommen. Ich habe hier, das kann jetzt keiner im Podcast sehen, aber ich habe hier auch einen unordentlichen Stapel Unterlagen, aber die würden niemals im Schrank ungeordnet landen. Die kommen okay. erst geordnet in den Schrank rein.
Okay, jetzt habe ich langsam so ein Bild. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht passt es ja für dich. Du kannst mal gucken. Ich habe so gedacht, das hat ja auch etwas mit Struktur, Orientierung, auch vielleicht ein Stück weit Sicherheit zu tun. Wenn ich weiß, wo was ist, alles ist an seinem Platz. Ich habe das alles sortiert. Ich habe es alles ordentlich eingeheftet oder was auch immer. Hat ja vielleicht auch was damit zu tun.
Genau.
Ist das so?
Richtig. Mhm. Also Struktur ja. trifft jetzt auf den Punkt. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, was das anbelangt. Mhm. Und das muss bei mir sein. Wenn das nicht ist, dann würde ich sogar sagen, ist es bei mir schon am Panikpunkt. Also wirklich. Mhm.
Da ist es auch irgendwie etwas Haltgebendes. Ist das so?
Ja, das ist bei mir innere Ruhe. Definitiv.
Ah. Okay, also wir waren ja eigentlich bei der Frage, welche drei Charaktereigenschaften du bei anderen am wenigsten leiden kannst. Jetzt hatten wir eine, die Unordnung.
Genau.
Welche sind das noch?
Das zweite wäre Respektlosigkeit. Also Respektlosigkeit beinhaltet so ziemlich alles. Und was ich auch nicht gebrauchen kann, ist, wenn die Fairness nicht passt.
Mhm. Kannst du mir das genauer beschreiben, was du damit meinst?
Also ich habe mich früher und auch jetzt erwische ich mich immer dabei, dass wenn jemand etwas mir vorwirft, aber es selber nicht besser macht, dann mache ich zu. Mhm. Dann ist es bei mir, dann braucht man auch mit mir nicht weiter diskutieren.
Mhm.
Wenn du jetzt zu mir sagst, ja, schau mal, Luca, du bist unordentlich und ich bin gerade in deiner Wohnung und sehe, du bist unordentlich, dann ist es für mich ein Argument, der null Gewicht hat, wirklich null. Und dann ist es für mich aber auch so ein Punkt, ich gebe dir noch eine zweite Chance in der Hinsicht, also ich erkläre dir, was mein Problem ist und sage dir, du kannst mir nicht etwas vorwerfen, was du selber nicht gut machst oder selber nicht umsetzt.
Mhm.
Aber nach dem zweiten Mal ist für mich, okay, wir passen nicht zusammen. Also das ist für mich was ganz, ganz Strenges, eine ganz strenge Regel bei mir. Also das wären, würde ich sagen, die drei Punkte, wo ich sage, okay, ja, das geht gar nicht.
Ja, das stimmt. Du hattest vorhin auch von Regeln gesprochen, die du so in deinem Leben hast und wo du auch sagst, da lässt du nichts rankommen. Das sind ganz festgeschriebene Regeln und davon war es ja anscheinend gerade die Fairness.
Ja.
Also kannst du noch eine Regel nennen oder vielleicht ist es auch ein Satz, der so ganz festgeschrieben in deinem Leben steht?
Ja. Behandle wirklich jeden so, wie du behandelt werden möchtest.
Das ist ein sehr schöner Satz, ja. Der geht mir auch oft durch den Kopf.
Ja.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir den alle so ein bisschen auf dem Schirm hätten, dann wäre es irgendwie alles ein bisschen wohlwollender und wertschätzender.
Definitiv. Ich sehe schon, wir passen dann auf jeden Fall zusammen, wenn wir da auf einer Ebene sind, ja.
Ja. Was stellst du dir für Fragen, wenn du eigentlich nachts schlafen möchtest?
Habe ich alles erledigt.
Was zum Beispiel?
Also das war jetzt tatsächlich ganz spontan die erste Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist.
Ja.
Ansonsten, es gibt immer die eine oder andere Frage, aber vielmehr diese Frage, die verknüpft auch die erste Frage, was kann ich als nächstes tun, um weiterzukommen? Also was kann ich morgen tun, um weiterzukommen?
Ja, dann hätte ich eine Frage an dich. Was hältst du von Stillstand?
Stillstand kann kurzfristig gesehen auch mal gut sein, aber auf lange Sicht gesehen wäre es sehr traurig und schade.
Was glaubst du, wofür ist es gut oder sagen wir mal sinnvoll, im Leben auch mal stehen zu bleiben?
Wenn man die Akkus wieder aufladen muss.
Ich habe nämlich letztens auch genau darüber nachgedacht, über dieses Stehenbleiben und hatte so im Kopf, wir haben ja oft das nächste Ziel in Augen und was brauche ich dafür, was muss ich machen und ne, sind so manchmal so rast- und ruhelos und habe selber gemerkt, wenn ich mal so stehen bleibe, dann spüre ich natürlich auch mal, was gerade in mir los ist. Und das kann manchmal ganz schön viel sein. Also ich lasse mich auf mich selbst ein, werde mir meiner selbst bewusst und habe manchmal sogar das Gefühl, wenn ich stehen bleibe, wird es ganz schön laut in mir.
Ja.
Dann machen sich so Dinge Platz, die sonst im Alltag, wenn wir immer zu tun haben, gut gedeckelt sind.
Gut verdrängt, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich finde es total wichtig, ne, Ziel zu haben, auch sich weiterentwickeln zu wollen. Sich irgendwie das Beste aus sich zu machen, gar nicht. Ich finde manchmal das Wort Erfolg schwierig, aber das für sich zu definieren. Und ich glaube, dieses für mich eben, genau, irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe so alles so ausgeschöpft, was ich in mir, meine Stärken gestärkt.
Ja, Erfolg für manche bedeutet zum Beispiel Erfolg, eine Familie zu gründen. Für andere wiederum bedeutet Erfolg Reichtum. Und für andere ist es Reichtum und Familie. Also das ist definitiv unterschiedlich und auch eine sehr interessante Frage, wenn man die jemanden stellt, weil dann kann man sich auch irgendwo ein bisschen ein Bild von der Person machen, wohin bei ihm die Reise im Leben geht. Und bei manchen Leuten, wenn die jetzt eben sagen, was ganz Kleines als Erfolg sagen, dann denke ich mir immer wieder, okay, hoffentlich erreicht er dieses kleine Erfolgserlebnis relativ schnell, damit ein größerer Erfolg kommen kann.
Ich finde das total wohlwollend, dass du das anderen wünschst und habe andererseits gesagt, ja, wollen die anderen das? Also das ist ja auch so das, was wir so Wirklichkeit erleben, wie wir unser Leben so gestalten. Vielleicht ist es für unser Gegenüber schon das Größte, diesen Anführungszeichen kleinen Erfolg, das ist ja auch so eine Bewertung, das ist ein kleiner Erfolg. Aber vielleicht ist das für den oder diejenige oder für den Mensch das Größte.
Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Es ist irgendwo eine Bewertung. Ich stelle mir da in dem Moment eine Person vor, die nicht so selbstbewusst ist und immer denkt, die ist nicht gut genug und diese Person nur als Beispiel jetzt für mich ein kleiner Erfolg. Diese Person will eine Ausbildung machen und die Ausbildung erfolgreich abschließen. Dann denke ich, hoffentlich besteht die, hoffentlich ist es schnell bei der Person vorbei, weil für mich wäre das ein kleiner Erfolg, weil ich würde der Person wünschen, dass sie selbstbewusster wird, dass sie stärker wird und dass sie auch im Leben Dinge entdeckt, die nicht nur die Ausbildung, sondern auch, dass das Leben schön sein kann.
Und ich finde, das ist gar nicht davon abhängig, ob ich eine Ausbildung schaffe oder nicht. Also wer weiß, wofür das vielleicht gut ist für den weiteren Lebensweg, anderweitig zu entdecken, wofür das Leben oder warum das Leben vielleicht schön ist. Und ich finde auch tatsächlich, dieses Selbstbewusstsein habe ich auch gerade so gedacht, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe.
Ja.
Also bei mir hat das auch lange gedauert und ich kann jetzt schon sagen, dass ich selbstbewusst bin, aber Das war ein langer Weg und ich glaube, der wird auch immer mal wieder auf die Probe gestellt. Also ich glaube, das ist so eine Lebensaufgabe.
Auf jeden Fall, ich denke mal, Sarah, du und ich und jeder Hörer da draußen, wir haben immer wieder Herausforderungen, wo wir auch immer wieder uns die Frage stellen, jetzt nicht extrem im Negativen gesehen, aber dieses, bin ich gut genug? Also, dass diese Frage immer wieder aufkommt.
Ja.
Und ja, also es muss ja nicht unbedingt gleich sein, dass es das Schlimmste ist oder so, sondern vielleicht könnte ich mich jetzt bei der Podcast-Folge verbessern oder halt ganz simple kleine Dinge, wo immer wieder diese Herausforderung halt kommt. Ja.
Ja, weil du gerade von Herausforderungen gesprochen hast und weil wir ja immer wieder im Leben vor Herausforderungen stehen werden, was ist da vielleicht so ein Satz, den du den Menschen mitgeben möchtest?
Finde heraus, wer du bist und sei auf jeden Fall authentisch in dem, was du bist.
Ich habe noch eine ungewöhnliche Frage an dich.
Ja.
Wenn man dein Leben in ein Theaterstück übersetzen würde, was würden wir auf der Bühne zu sehen bekommen?
Ich sehe gerade ein kleines Kind, was heranwächst. Vielleicht ein kleines, zerbrechliches Mädchen auch. Und also, dass es bis hierhin kommt, wo ich heute stehe. Und in dem Verlauf, in diesem Theaterstück, wird die Message rübergebracht, dass es jeder schaffen kann und dass es wichtig ist, aneinander zu akzeptieren und dass Mensch Mensch ist, egal welches Geschlecht. Das spielt keine Rolle.
Hast du da ein Bild vor Augen, wie man das dann oder wie das auf der Bühne übersetzt werden würde?
Ich schätze mal, dass diese Person, die diese Hauptrolle spielt, dass es mehrere Personen sind.
Ah, ja, spannend. Also sozusagen, wie du es gesagt hast, ein kleines Mädchen wäre mal auf der Bühne.
Genau, genau, ein kleines Mädchen. Dann vielleicht auch das mit der Badehose, dieses Erlebnis mit der Badehose.
Ja.
Dann ein Jugendlicher, der momentan selber noch nicht weiß, auf welchem Weg er sich befindet und gleichzeitig auch, wie soll ich das erklären, Misserfolge hat. Misserfolge durch diese Brüche, was ich gerade gesagt habe oder vorhin erwähnt habe. Und langsam zu diesem Mann wird, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, also nicht falsch verstehen, das habe ich ja auch damals schon, dann dich mit beiden Beinen auf dem Boden, aber es ist eine andere Art von beiden Beinen auf dem Boden stehen als heute, weil heute denke ich auch anders. Heute fühle ich mich befreiter, fühle ich mich sicherer. Genau.
Dein Stand ist vielleicht auch fester, oder? Na, weil du gesagt hast, na klar, stand ich mit beiden Beinen im Leben, aber jetzt ist er vielleicht einfach fester, stabiler, so wie es mir klingt.
Genau, richtig.
Ich habe gerade auch gedacht, als du die Bühne beschrieben hast, kam mir als erstes in den Sinn, da müsste auf jeden Fall auch ein Cabrio mit einer riesengroßen Matratze vorbeifahren.
Definitiv, definitiv.
Die Szene muss eigentlich unbedingt auf die Bühne.
Ja, definitiv.
Was würdest du bei den ZuschauerInnen für Gefühle wecken wollen mit deinem Theaterstück?
Am liebsten wäre mir, dass Lachen mit dabei ist. Dass vielleicht auch die eine oder andere Träne fließt. Und am Ende man zum Nachbar rüber gucken kann und sagen kann, du bist gut genug. Das wäre das Schönste.
Jetzt habe ich Gänsehaut.
Das wäre wirklich das Schönste. Ja.
Ja, ja. Das klingt gut. Machen wir so.
Ja.
Ich würde jetzt zu der Frage meines vorherigen Gastes kommen. Und dieser Gast hat gefragt, was würdest du deinem jüngeren Ich gern mitgeben?
Mach genauso weiter, du bist auf dem richtigen Weg.
Da schließt sich irgendwie der Kreis, ihm Mut zu sprechen, oder? Deinem jüngeren Ich. Das, was du dir groß auf die Fahne geschrieben hast.
Und wenn ich mein jüngeres Ich wieder wäre und genau das hören würde, würde ich sagen, nein, du liegst falsch.
Also das glaube ich dir nicht.
Ja, genau. Definitiv. Weil
ja.
Wenn ich jetzt, ich erkenne das selber auch immer wieder, wenn ich Leute anschreiben und ich zu denen sage, hab Geduld, weil ein Transgender-Weg ist ein langer Weg, definitiv. Das würde auch den Rahmen sprengen. Das sind mindestens 5 Jahre, wo man da geht. Und die Person, da sehe ich wieder mich drin, wo ich dann eben sage, hab Geduld, es kommt alles schneller, als du denkst. Und dann sieht man so ein Gesicht und sagt, nee, das stimmt nicht. Und wenn man dann an den Punkt kommt, dann ist dieses, ja, du hattest recht, das stimmt.
Ich habe gerade auch mich versucht, da hineinzuversetzen, warum das manchmal so schwer ist, geduldig zu sein. Und ich glaube, weil sich manchmal dieser, vielleicht auch was damit verbunden ist, Schmerz, die Traurigkeit, die Wut, was auch immer so unendlich anfühlt, wie so ein Loch, in was man fällt und fällt und fällt. Und ich kann das manchmal verstehen. Und vielleicht brauchst du manchmal jemanden, der sagt, es ist okay, dass es dir gerade scheiße geht. Ich bin da, ich höre dir zu. Und ich glaube, dass dieses geduldig, ich kenne das von mir selber und ich nehme da gerne dieses Bild einer Pflanze und sage dann auch immer, na, die wird jetzt auch nicht schneller wachsen, wenn du daran ziehst.
Das stimmt.
Und es ist trotzdem manchmal wirklich schwer.
Ja, aber ich glaube, diese Eigenschaft Geduld, die haben mir meine Eltern von klein auf mitgegeben. Der Grund dafür ist einfach, wie sie mich erzogen haben. Weil ich wusste, wenn ich 18 bin, dann darf ich länger als 21 Uhr raus und so weiter und so fort. Und das ist für mich keine Herausforderung. Für mich ist es selbstverständlich, geduldig zu sein, bis kommt, was kommen muss. Aber ich bin mittlerweile 31 und es war für mich ein langer Prozess, um zu sagen, das kann jetzt jeder schaffen innerhalb von einem Jahr. Niemals, niemals. Also das so abzusetzen, also wenn ich könnte, dann würde ich gerne Geduld weitergeben. Geduld habe ich auf jeden Fall genug. Ja.
Was hast du zu wenig? Gibt es davon was? Stell dir vor, du würdest mir jetzt Geduld ein bisschen was abgeben. Was würdest du gerne von mir haben wollen?
Mehr Verständnis in Dingen, wofür ich kein Verständnis habe. Aber einfach nur aus dem Grund, weil ich dem Mitmenschen nicht das Gefühl geben will, dass ich den verletze durch das, dass ich kein Verständnis dafür habe. Also weil es in meiner Welt nicht gibt.
Ja. Hat das was mit Akzeptanz zu tun?
Ich akzeptiere die Dinge, aber ich verstehe es halt nicht. Also ich sage dann, ja gut, dann kommen wir hier nicht weiter, aber ich akzeptiere, dass du das so machst, wie du es machst. Nur für mich hat es völlig keinen Sinn und ich habe dafür absolut kein Verständnis, dass du so agierst.
Ich frage mich gerade, was dieses Verständnis noch in sich birgt. Ist es dann mehr dieses Wohlwollende, okay, ich verstehe das zwar nicht, aber du wirst schon deinen Weg gehen, anstatt dieses, na, ich verstehe es nicht und irgendwie finde ich es auch blöd?
Angenommen, ich habe eine Berechnung gemacht oder so und ich weiß, laut dieser Berechnung komme ich schnell als so ein Sparplan. Wenn ich jetzt zu dir sage, 5 Euro, wenn du jeden Monat 5 Euro weglegst, dann fühlt es sich gut an, dass du Ende des Jahres so und so viel Euro zur Seite hast. Ein anderer Mensch sagt jetzt zu mir, Ja, nö, ich warte bis Dezember und dann lege ich das komplette Geld hin. Dann sage ich, ich akzeptiere das, dass du es so machst, aber für dich persönlich wird es sich besser anfühlen, wenn du 5 € jeden Monat weglegst. Und dafür habe ich jetzt absolut kein Verständnis, dass die Person nicht versteht, dass das der bessere Weg ist. Aber letztendlich haben wir ja beide recht, weil
Ich wollte gerade sagen, das hat ja was sehr Konstruktivistisches. Also einerseits zu sagen, ich mache das so und eben nicht zu bewerten in, ich mache das richtig und du machst das falsch oder das ist gut und das ist schlecht, sondern okay, jeder lebt in seiner Wirklichkeit, in seiner Realität. Und tut in dem Moment für sein Leben, für ihr Leben, wie auch immer, das Beste. Trifft die Entscheidung, die gerade gut für den oder diejenigen sind.
ja, was mir darin schwer fällt, ist einfach durch meine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich weiß, dass es besser ist, definitiv besser ist, dass man die 5 € zur Seite legt, statt den kompletten Button, weil letztendlich hat sich das immer wieder bewiesen, dass wenn die Person das so gemacht hat, wie sie gesagt hat, dass die nachher dahergekommen ist und gesagt hat, Scheiße, hätte ich mal so gemacht wie du, jetzt habe ich kein Geld mehr im Dezember. Und das löst bei mir in dem Moment Enttäuschung und Wut auf, weil ich selber, also ich persönlich habe es nicht geschafft, die Person dafür zu überzeugen. Und jetzt darf ich mir das halt anhören, dass ich recht hatte, aber ich damals nicht lang genug dran geblieben bin, um die Person zu überzeugen. Also ich denke nicht, dass es eine Bewertung ist. Ich denke, dass es in dem Moment schon etwas ist, wo ich das Beste für den Menschen machen will.
Und das ist ja aber auch wieder etwas. Was ist denn das Beste für den Menschen? Also ich glaube, dass etwas für mein Gegenüber das Beste ist. Aber ich weiß es ja nicht. Jemand, so wie du hast deine Lebenserfahrung gemacht, du bist deinen Lebensweg gegangen, du hast deine Entscheidung getroffen. Und so macht das ja jeder Mensch in seinem Leben und gibt es ja so viele Verästelungen. Also ich kann ja gar nicht wissen, ich stecke ja nicht in dem Körper und in dem Kopf des anderen oder der anderen. Ich kann ja gar nicht wissen, was das Beste ist. Also es ist ja auch wieder, wie definiere ich das Beste oder wie definiere ich normal oder dergleichen. Das ist, glaube ich, so dieses immer wieder sich heranzutasten. Und ich glaube auch dieses einerseits das Beste im Kopf zu haben und andererseits das nicht persönlich zu nehmen, dass jemand eben deinen Rat, den du gegeben hast, also ich aus meiner Perspektive würde das so und so machen, dir es nicht persönlich zu nehmen, sondern dann hat es für denjenigen einfach nicht gepasst. Und warum? Also, ne, warum ist das vielleicht auch einfach so? Der erste Gedanke kam mir, vielleicht hat dieser Mensch noch nie gelernt, wie es ist, zu sparen und kann das einfach nicht. Also, weißt, es hat ja nichts mit dir zu tun, sondern da gibt es vielleicht noch ganz andere Gründe, warum der Mensch das nicht für sich umsetzen kann oder warum das nicht eine hilfreiche Strategie ist.
Ja, und jetzt, wo du das so sagst, also dieses Gespräch hat mich definitiv vorangebracht. Vielleicht sollte ich einfach mehr diesen Beschützerinstinkt ablegen und die Leute einfach mal machen lassen. Also den Ratschlag klar mitgeben oder diesen Rat mitgeben und dann halt tatsächlich akzeptieren, wenn der Mensch das anders machen möchte.
Ich finde auch, dass du dir unbedingt, also es ist ja was total Schönes, diese Eigenschaft fürsorglich zu sein und auch irgendwie für andere Menschen das Beste zu wollen. Und andererseits, wie du gerade gesagt hast, ich lass die mal machen. Die werden das anders machen, anders. Aber das heißt ja nicht besser, schlechter, richtig, falsch, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal einen großen Bogen um die Frage des Gastes zuvor gemacht. Und jetzt bist du aber dran, meinem nächsten Gast eine Frage zu stellen.
Wenn dein Leben ein Museum wäre, was würde drin stehen?
Schöne Frage. Die werde ich bestimmt in mein Repertoire mit aufnehmen. Also bevor wir zur letzten Frage kommen, möchte ich mich ganz herzlich aus tiefstem Herzen dafür bedanken, dass ich so einen Einblick in dein Leben, in deine Gedankenwelt haben durfte, dass ich ja, auch meine Gedanken mit dir ganz offen teilen durfte. Das hat mir ganz viel Freude gemacht und vielen lieben Dank, dass du mein Gast heute warst.
Ich habe definitiv auch zu danken. Vor allem hast du mir eine Perspektive eröffnet, die gerade das mit dem Beschützerinstinkt, das wird mich definitiv noch öfters verfolgen. Und das finde ich auch gut so, weil das ist definitiv, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Also danke, dass es die Möglichkeit gab, dass du mich gefunden hast. Ich finde es sehr, sehr schön, was du für eine Mission hast, und ich hoffe, dass du definitiv weitermachst mit dieser Mission. Das ist sehr schön, dieser Podcast, ja.
Dankeschön, vielen lieben Dank, auf jeden Fall, ich mache weiter. Vielleicht ist es mein Lebenswerk, mal sehen. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, die Frage, mit der wir auch begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin der Luca. Und ich möchte anderen Leuten auf dem Weg helfen, mutig zu sein.